Ja, ich möchte alle ganz herzlich grüßen im Namen Jesu. Wir sind wirklich froh, hier zu sein. Und ja, es ist doch ein Vorrecht, dass wir in einem Land sind, wo die Türen offen sind, um das Wort weiterzugeben. Und das dürfen wir wirklich auch genießen. Denn wenn wir so in der Welt rumschauen, dann merken wir, an wie vielen Orten das gar nicht mehr so der Fall ist. Und da sind wir wirklich dankbar. Und auch gerade in Argentinien, da wo wir den Herrn dienen dürfen, ist das der Fall. Und das tut uns voller Freude machen, den Dienst dort zu verrichten. Kurz zu meiner Person. Also ich bin Deutscher, aber bei mir ist es ein bisschen komisch. In Argentinien sagen sie mich, ich bin ein komischer Deutscher. Ich bin nicht in Deutschland geboren und trinke kein Bier. Also was ist das für ein Deutscher? Ja, meine Eltern sind Deutsche und sie sind kurz in Portugal gewesen, um das Portugiesisch zu lernen, denn sie sind auch Missionare vom Missionswerk Mitternachtsruf und hatten den Ruf für die Mission in Brasilien. Und da waren sie ein paar Wochen in Portugal, da bin ich zur Welt gekommen und dann waren wir kurz hier, also ein paar Monate hier in Deutschland, und dann als Baby bin ich dann schon aus Missionsfeld rausgegangen, zuerst Brasilien 10 Jahre, dann Uruguay 8 Jahre, dann in Guatemala. Ja, an den verschiedenen Orten haben eben meine Eltern geholfen, die verschiedenen Stationen vom Mitternachtsruf aufzubauen. Und dort habe ich dann auch den Rufbann bekommen für den ganzheitlichen Dienst und in diesem Fall auch in dem Missionswerk Mitternachtsruf. Zuerst in Brasilien angefangen, dann Uruguay. Dort konnte ich meine liebe Frau kennenlernen, eine ganz liebe Uruguayerin. Dort kam auch unser Michael zur Welt, der mich auf der Tour begleitet. Und dann hat uns der Herr nach Argentinien berufen. Dort sind wir jetzt schon 18 Jahre. Dort kamen unsere 2 Mädchen zur Welt. Und so ist es ein bisschen ein riesen Durcheinander, ja. Also wie jetzt die Weltmeisterschaft war, das war da ganz lustig, weil von überall bekam ich so E-Mails und Botschaften. Denn in unserer Familie haben wir fast die Hälfte der Nationen, die da an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben, haben wir welche drin gehabt. Mein Onkel ist Franzose, meine Tante ist aus Ghana. Mein Schwiegervater ist Italiener, meine Frau ist Uruguayerin, mein Sohn auch, meine Töchter Argentinierin. Da können Sie sich vorstellen, was das bei der Finale war, ja. Meine Schwägerin ist Brasilianerin. Das war dann auch nicht so schön, wie Deutschland da so hoch gewonnen hat. Und so weiter. Also es war ganz interessant. Und meine 2 Mädchen, oder auf jeden Fall die mittlere davon, die war gar nicht begeistert, dass da Deutschland gegen Argentinien gewonnen hat. Also sie stand da mit Argentinien-T-Shirt da und war gar nicht so begeistert. Aber das ist halt Fußball. Aber ich wollte das sagen, wir sind halt eine ganz internationale Familie. Wir haben von überall jemand und das gibt dem auch so ein bisschen, weiß nicht wie sagen, ein bisschen Pfeffer in der Familie, ja. Also wir dienen den Herrn dort in Argentinien. Das möchte ich einfach mal zur Einleitung ein bisschen von der Arbeit dort erzählen. Argentinien ist sehr lang, also 5400 Kilometer lang und 1500 da, wo es am breitesten ist. Alle Klimasorten, alles, was man auf der Welt so findet, kann man in Argentinien finden. Und die Regierung ist demokratisch gewählt, aber im Moment sehr korrupt, und das ist auch ein Gebetsanliegen, da dafür zu beten. Es gibt ganz große Städte. Wir leben da in dieser Stadt, 14 Millionen Einwohner. Ist vielleicht nicht die schönste Stadt, um zu leben. Viel Stress, Unsicherheit und ja, der Verkehr ist ein bisschen verrückt. Nicht so schön geordnet wie hier in Deutschland. Ich genieße es richtig, die deutschen Autobahnen zu fahren. Das ist nicht, dass man von rechts auf dem Seitenstreifen überholt wird oder solche Sachen. Die passieren dann hier nicht so. Aber das ist der Nachteil, in der Stadt zu leben. Aber der große Vorteil ist, es sind halt 14 Millionen Menschen da. Und wir wollen ja die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und wir machen das auch mit sehr großer Freude. Aber nicht nur in den Großstädten, sondern auch bis hin in die Indianerdörfer können wir das Wort Gottes predigen. Das war bei den Guarani-Indianer, konnten wir da auch das Evangelium weitergeben. Die Dienste vom Mitternachtsruf möchte ich einfach mal kurz so durchgehen, was wir dort tun. Wie bekannt, der Mitternachtsruf arbeitet ja mit viel Literatur, und das machen wir auch dort weiterhin. Wir haben dort eine kleine Druckerei, und da tun auch gerade die Müllers, die neu dazugekommen sind, da mithelfen. Erich Schäfer, Und unsere Literatur, die ist die billigste in ganz Argentinien. Das hängt davon ab, dass wir da keinen Lohn, also unser Lohn kommt nicht da auf die Preise drauf und dadurch sind sie die billigsten, die es in Argentinien gibt. Und natürlich auch guter Inhalt und das ist eine große Ermutigung für die Geschwister und die gebrauchen das auch sehr. Letztes Jahr konnten 2 Millionen Traktate gedruckt werden. Also Sie sehen, wir haben eine große Möglichkeit, ein sehr weites Feld, wo diese Saat ausgesät werden kann. Da möchte ich einfach mal so erzählen, was der Herr so wirkt. Ja, ich könnte da ganz viele Beispiele erzählen, aber eben mal ein paar kurze. Dieser Bruder, der da neben mir steht, der kam nach einer Versammlung in einer großen Bibelschule auf mich zu und sagt, Stefan, ich muss mich vorstellen. Ich kannte ihn nicht. Hat gesagt, ich kam durch eine kleine Schrift vom Mitternachtsruf zum Glauben. Dadurch kam auch meine Frau zum Glauben. Und dann ein paar Jahre später kamen meine 3 Töchter durch Traktate vom Mitternachtsruf auch zum Glauben. Also die ganze Familie kam durch das Werk, das Missionswerk Mitternachtsruf dort in Argentinien zum Glauben. Und jetzt war er auf einer Bibelschule zusammen mit seiner Frau, hat seine Arbeit aufgegeben. Er hat sehr gut verdient, er war der Leiter einer Firma und hat alles aufgegeben und um ganzheitlich den Herrn zu dienen. Jetzt ist er gerade mit der Bibelschule fertig und ist am Beten, wo der Herr ihn haben will. Ob in Spanien oder Deutschland. Ist doch interessant, ja? Also wir gehen nach dort und von dort kommen welche nach hier. Ja, Europa ist Missionsland geworden. Also wie das Wort des Herrn da gewirkt hat. Meine Frau, die korrigiert Bibelkurse, macht viel Seelsorge per Telefon, Internet oder ja auch viel zu Hause. Wir haben immer wieder Leute bei uns zu Hause. Und manchmal aus schwierigen Zuständen, denen wir dann seelsorgerlich da helfen. Wir haben auch die Möglichkeit, an vielen Freizeiten das Wort weiterzugeben. In Argentinien ist das so, dass jede Gemeinde ja einmal im Jahr eine Freizeit macht oder Jugendfreizeit, Teenie-Freizeit, Kinderfreizeit. Und da werden wir immer dazu eingeladen, das Wort dort weiterzugeben. Die obere Freizeit zum Beispiel, die war am Meer, das war ganz schön so eine Jugendfreizeit, wenn man dann noch zwischendurch da ins Wasser springen kann, das ist auch noch ganz anständig. Und die untere, das war eine Teenie-Freizeit, gerade 2 Wochen bevor wir hierher kamen, da war ich auch zusammen mit Alex und Maria und da die Eltern sind gerade hier. Das war ganz schön, denn das war eigentlich für Teenies und von denen, da ist gerade die Mädchengruppe abgebildet, haben sich 5 für Jesus Christus entschieden. Also es ist wunderbar zu sehen, wie der Herr eben an diesen jungen Herzen wirkt. Natürlich gebrauchen wir auch alle modernen Medien, alles was uns zur Verfügung steht, um das Wort weiterzugeben. Sei es Radio, sei es im Fernsehen, wenn wir eingeladen werden, sei es durch Internet, so kurze Videos, die wir dann ins Netz setzen. Halt evangelistisch, da doch viele Leute und besonders auch Junge dauernd im Internet sind, dass sie dann auch klare Sachen, gute Botschaften bekommen. Auch an Schulen können wir an Bord dienen, das ist dann auch immer wieder ein großes Vorrecht, weil normalerweise ist es verboten, in Schulen mit dem Evangelium und mit dem Wort Gottes, mit Religion zu kommen, besonders auch was öffentliche Schulen anbetrifft. Aber wir haben da so einen Vortrag, der über Schöpfung und Evolution handelt. Und den beleuchten wir ihn natürlich von der wissenschaftlichen Seite aus. Und dadurch kommen wir rein. Da sind die Leute immer ganz erstaunt. Ja, wie ist denn das? Wissenschaft, Evolution, Wissenschaft und Schöpfung. Ja, das möchten wir mal gerne hören. Und so haben sich da ganz viele Türen geöffnet. Auch gerade dadurch, das Evangelium weiterzugeben. Weil wir können dann ganz klar sagen, also die Bibel sagt, Gott hat erschaffen und Jesus ist der Erhalter aller Dinge und Jesus kam, um das Problem der Menschheit zu lösen, wo sie eben Gott auf die Seite gelassen haben. In dieser Schule, das war eine evangelische Schule, da konnten wir dann auch direkt ganz klar das Evangelium predigen. Da waren so 800 Schüler, die haben alle das Evangelium gehört. Auch auf öffentlichen Plätzen können wir das Wort weitergeben. Das ist immer eine große Möglichkeit, da auch zu dienen. Wir können da Erlaubnisse, bekommen wir ziemlich schnell von der Stadtverwaltung. Manchmal ist sogar der Stadthalter dabei, dann schenken wir ihnen eine Bibel. Die machen das natürlich aus politischen Gründen, aber wir geben das Evangelium weiter. Wir nehmen dann auch gerne junge Menschen mit auf den Reisen, damit sie einfach die Missionsarbeit mal kennenlernen. Ein bisschen hineinschnuppern, sehen die Möglichkeiten, die es gibt. ja, auch mal ein bisschen aus der Bequemlichkeit hinauszugehen und mal richtig aktiv für den Herrn zu dienen. Und viele von ihnen wurden da so richtig angesprochen vom Herrn. Viele sind ganz aktiv jetzt in ihren lokalen Gemeinden und eine ganze Reihe davon, von denen, die in den Jahren da mit uns gegangen sind, dienen jetzt den Herrn auch ganzheitlich irgendwo in der Mission. Der am weitesten weg den Herrn dient, das ist einer mit seiner Frau, der ist jetzt in Tansania, in Afrika, mit den Wycliffe-Übersetzern, da in so einen Stamm übersetzt die Bibel. Und gerade jetzt vor 2-3 Tagen hat er mir wieder einen Brief geschickt von dem, was der Herr dort durch sie tun darf. Also ist eine Riesenmöglichkeit, auch gerade junge Menschen, das einfach die Mission da ein bisschen mehr zu zeigen. Da waren wir, auch mit der Gruppe Jugendliche, waren wir ganz im Norden bei den Wichi-Indianern. Und da sind wir einfach ins Dorf reingekommen und da kamen sie schon alle auf uns zugerannt. Wir mussten sie gar nicht holen gehen, ja, also gar nicht einladen. Die sind einfach alle gekommen. Da haben wir ein schönes Programm für Kinder gehabt. Die Kinder, die verstehen alle Spanisch, denn die müssen da in die Schule gehen. Die Schule ist vom Staat und da wird Spanisch und Wichi unterrichtet, also beide Sprachen. Aber die Älteren, die haben, oder die verstehen meistens kein Spanisch oder nur ganz gebrochen. Und da hatten wir dann einen Dolmetscher, der uns das dann ins Wichi übersetzt hat. Das ist der Älteste der Gemeinde, mit der wir dort zusammengearbeitet haben, also unter dem Wichi. Und er tut jeden, das ist der Prediger, ja, das ist der Pastor der Gemeinde, und er predigt jeden Sonntag, aber er kann nicht lesen noch schreiben. Ja, da könnte man sagen, ja, wie, was predigt er da, ja? Von dem, was er gehört hat, ja? Und da ist er so dankbar gewesen, dass wir da mit dem Wort kamen und Unterricht hatten und ja, eben viele Versammlungen hatten. Er schöpft einfach aus diesem Wort von dem, was er hört. Und das hinten dran, das ist seine Villa, ja? Wir nehmen dann auch dementsprechend, wo wir hingehen, auch Hilfsgüter mit und ja, Kleidung, Spielsachen, Schulmaterial, dementsprechend, mit wem wir halt zusammenarbeiten. Und da hatten wir dann viele Spielsachen für diese Kinder mitgenommen. Und dieses Mädchen hat zum ersten Mal im Leben so ein Plüschtier in der Hand gehabt. Die wusste gar nicht, was sie damit anfangen soll. Die war so, ja, war richtig rührend zu sehen. Natürlich auch nicht nur im Urwald, nicht nur bei Indianern, sondern auch in den Großstädten können wir Konferenzen abhalten. Immer wieder werden wir gebeten, auch da an Bord zu dienen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Das war eine große Missionskonferenz. Da waren so an die 1000 junge Leute vor allem da. Und ja, etliche, ja, ein paar Dutzend von ihnen sind jetzt in verschiedenen Ländern aktiv und dienen den Herrn. Das war eine andere Konferenz, das geschieht dort in Argentinien sehr, dass verschiedene Gemeinden zusammenkommen einmal im Jahr und da so eine besondere Konferenz haben und da wurden wir auch eingeladen, das Wort weiterzugeben. Das war eine Jugendkonferenz, da sind so an die 3000 Jugendliche da und eben auch die Jugend gerade so anspornen, das war das Thema, was sie mich gebeten haben, darüber zu reden, dass sie doch ja sehen, in welcher Zeit sie leben, wie die Zeit ihnen da wegläuft und manchmal, ja, sie sitzen nur da und machen nichts, ja. Man soll da von diesem Schlaf aufwecken. Und da spielt auch mein Sohn da im Orchester mit. Dann auch Seminare an verschiedenen Orten. Meine Frau unter Frauen, ich unter Männern oder beide zusammen dann bei Ehepaaren. Das ist eine sehr große Sorge, auch gerade in Argentinien. Leider gehen sehr viele Ehen kaputt. Gerade auch unter Christen. Sie sind einfach, ja, sie haben die Bibel nicht vor Augen, sie leben nicht danach. Und dann haben wir auch da große Möglichkeiten, an Bord zu dienen, aber dann auch ganz konkret in der Seelsorge. Die kommt dann auch öfters nach Hause oder dann, wenn wir da so ein verlängertes Wochenende mit Ehepaaren haben, da gibt es natürlich ganz große Möglichkeiten zur Aussprache und so kann der Herr das auch wunderbar gebrauchen. Dann auch eine schöne Arbeit ist die Bibelschulen. Auch da können wir an verschiedenen Bibelschulen das Wort weitergeben. Gerade in den letzten Jahren ist ein großer Hunger entstanden nach dem Wort Gottes, dass man es tiefer studiert. Und da sind eben viele Bibelschulen entstanden. Und da können wir an vielen von Ihnen auch das Wort weitergeben. Da oben links zum Beispiel, die haben gerade ihr Diplom bekommen nach 4 Jahren Unterricht. Und da waren sie natürlich sehr dankbar. Und das Schöne war, dass auch unter den Schülern sogar Älteste von Gemeinden dabei sind. Ja, also dass sie da wirklich auch noch tiefer im Wort geschult werden. Also Hunger auch gerade von den Ältesten, das ist natürlich das beste Vorbild. Diese Bibelschule, die ist vor 2 Jahren erst entstanden und die hat jetzt 100 eingeschriebene Schüler und es kommen nochmal 100 andere dazu, zu dem Unterricht. Einfach als Hörer, sie schreiben kein Examen, aber 200 junge Menschen vor allem, die das Wort hören. Diese Bibelschule ist mitten im Busch, also da ist man weit weg von allem, Handyempfang gibt's da nicht. Fließend Wasser, das ist nur im Fluss und von da holt man's, um zu duschen und um zu trinken. Und das sind meistens einfachere Geschwister, die dort das Wort bekommen, kommen aus ärmeren Verhältnissen. Aber auch da sieht man, wie der Herr wirkt. Ich möchte einfach da ein kurzes Beispiel erwähnen. Dieser hier, der da mittendrin ist, der kam mit so langes Haar zur Bibelschule. Er hatte sich frisch bekehrt, war in einer Rockband drinne, war so ein Rocker. Und also er hat eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen, aber er wusste, er muss aus diesem Freundeskreis und Bekanntenkreis einfach mal raus, sonst würde er da wieder mit hineingerissen werden. Und dann ist er eben auf die Bibelschule gekommen. Und am Anfang, er hat richtig die Bibelschule auf den Kopf gestellt, richtig rebelliert gegen den Direktor, die Schüler gegen sich aufgewiegelt. Also das war ein großer Unruhestifter. Soweit, dass der Direktor gesagt hat, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, ob ich den jetzt wegschicken soll. Und da konnten wir dann jetzt öfters mit ihm im reden, in dieser Woche, wo ich dort war. Und der Direktor hat mir dann gesagt, ich werde ihm noch bis Ende Jahr Zeit geben. So wie dieses Gleichnis in der Bibel, da diesen Baum da noch umgraben, bewässern, ja, dass da mal sehen, ob vielleicht doch noch Frucht bringt. Und dann kam ich nächstes Jahr hin und er war total anders, richtig hilfsbereit, hat die Kameraden ermutigt, um zu studieren, er ist sehr intelligent. Und hat dann den anderen geholfen beim Studium. Der Direktor war begeistert, was das Wort einfach an seinem Leben bewirkt hat. Und wissen Sie, wo er heute ist? Er hat die Bibelschule schon abgeschlossen. Heute ist er in England, ist Missionar unter den Muslimen. Argentinier, Rebell, Rocker, ja, jetzt ist er in England und arbeitet unter den Moslems. Also das ist Gott, also Gott und Gottes Wort. Ja, Bibelstunden können wir an vielen Orten abhalten. Das ist immer wieder, ganz viele Einladungen bekommen wir da, um das Wort weiterzugeben. Und mit dem Bus fahren wir dann durchs ganze Land. Unser Maranatha Latino Mobil, altes Gefährt, Baujahr 75. Noch kommen wir durch den TÜV. Mal sehen, ob wir das nächste Mal das schaffen. Aber auf jeden Fall, der ist schon in allen Provinzen Argentiniens gewesen. Also tausend, ich weiß nicht, vielleicht schon Millionen Kilometer hinter sich. Auf jeden Fall, ganz viele Menschen wurden durch den Dienst mit diesem Bus gesegnet. Dort haben wir alles, also wir können da drinnen wohnen und das ist auch eine große Möglichkeit. Da waren wir zum Beispiel bei einem Jugendgefängnis und da hat sich gerade der Schlimmste, vor dem sogar die Polizisten selber, die Wächter selber Angst hatten, der hat Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen. Wir nehmen da, wie schon gesagt, auch dann manchmal Kleidung mit oder eben was wir gerade bekommen oder weitergeben können. Und das immer mit dem Evangelium vereint. Also mit der einen Hand vielleicht etwas geben, aber mit der anderen Hand auch das Evangelium weitergeben und damit Menschen erreicht werden können. Internet gebrauchen wir jetzt auch immer mehr. Argentinien nach Uruguay, prozentual gesehen, ist es das Land, wo am meisten Zugang zu Internet hat. Und das wollen wir natürlich auch ausnutzen. Überall, wo wir waren, da lassen wir unsere E-Mail-Adresse, damit die Leute weiterhin in Kontakt mit uns sein können. Und so jeden Tag bin ich da 1-2 Stunden im Internet, beantworte Briefe, Seelsorge, biblische Fragen, halt was sich so ergibt und natürlich auch die Videos, Botschaften, die wir hochladen. Und einfach kurz von dem, was der Herr da so wirkt. Ich könnte da noch viele erwähnen, aber ich möchte einfach mal vielleicht diese hier unten erwähnen. Das sind alles Menschen, zu denen Gott gesprochen hat, wo Gott das Leben verändert hat. Hier unten, dieses Mädchen kam nach einer Versammlung auf mich zu und hat wirklich ihr Herz ausgeschüttet. Ihr Leben war ein totales Versagen. Alles, was man schlecht, falsch und krumm machen kann, hat sie gemacht. Bis hin eben, dass sie ein Kind hat, das jetzt schon 6-jährig ist, von dem sie nicht mehr weiß, wer der Vater ist. Also total alles kaputt, was man kaputt machen konnte. Und sie hat sich also klare, der Herr hat an ihr gewirkt, ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen, hat sich hat sich von der Sünde bekehrt und wollte ganze Sache mit dem Herrn machen. Und dann nach einem ganz langen Gespräch sagt sie mir noch, du Stefan, weißt du, ich habe eine ganz große Sorge. Ich habe einen älteren Bruder, der ist Drogendealer, und dann noch einen jüngeren Bruder, er ist so 10-jährig, und ich habe so große Angst, dass der Große eben, der versucht immer wieder, den Kleinen dazu gewinnen, dass er auch Drogen verkauft oder selbst nimmt. Ich habe so große Angst, dass er eben in diese so dunkle Welt hineinkommt. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns für ihn beten. Da, wo wir gerade saßen, haben wir dann zusammen für ihn gebetet. Am Abend hatte ich dann noch eine Evangelisation am selben Ort. Da kam dieser Junge. Und es gab da etliche Entscheidungen für Jesus Christus und unter ihnen war auch dieser Junge. Wie froh war dieses Mädchen? An einem Tag, also ja, vieles in ihrem Leben und in des Bruders Leben wurde in Ordnung gebracht. Wir geben ihnen dann immer so eine Literatur mit, wo die ersten Schritte sind, die man als Christ machen soll. Schenken ihnen auch eine Bibel, damit sie eine Bibel haben. Und natürlich, wir arbeiten immer vor Ort mit einer Gemeinde, lokalen Gemeinde, damit diese Neubekehrten da gleich Zugang haben. Wir stellen sie ihnen vor und sehen zu, dass dann auch da der Kontakt nicht abbricht. Natürlich auch persönlich, aber wir sind halt weit weg. Es ist doch besser, wenn es lokale Gemeinden sind. Und eben der Ruf des Herrn ist, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und das machen wir. Also wenn wir von Jerusalem aus betrachten, Ende der Welt ist sicher Argentinien, weil das ist Feuerland, also das ist das weiteste entfernte Ort. Und dort sind wir am Predigen, aber wir brauchen eben Gebetsunterstützung. Wir brauchen Geschwister, die hinter uns stehen im Gebet. Wir sind da etliche Missionare, die den Dienst tun. Ich glaube, das sind alles Bekannte, ja? Oder Erich und Jutta Schäfer, Daniel und Nadia und jetzt seit März letzten Jahres mit uns Maria und Alex Müller. Und das ist meine Familie, also Karina, Ani, Damaris und Michael. Und wir sind da sehr dankbar, wenn sie im Gebet hinter uns stehen. In unserer Gemeinde gibt es ein älteres Ehepaar und sie sind sehr gekennzeichnet durch Schwachheit, Krankheit, ja, vieles durchgemacht haben. Und er sagt immer zu mir, Stefan, ich kann nicht mit dir zu den Missionsreisen gehen, aber ich werde immer für dich beten. Und er fragt mich dauernd, du Stefan, wann ist dein nächster Einsatz? Wann gehst du wieder? Wohin? Was wirst du machen? Und ich sage ihm dann immer, du, ich gehe da und dahin, ich werde das und das machen. Und er betet morgens, mittags und abends für unsere Reisen, für die, die mitkommen und so weiter. Und dann natürlich, wenn ich dann zurückkomme, das Erste, was ich mache, ist, ich rufe ihn an oder gehe direkt zu seinem Haus und erzähle dann mal so 2-3 Stunden von all dem, was der Herr gewirkt hat. Und der Mann, der ist so froh, so dankbar. Ja, zusammen machen wir Missionsarbeit. Ja, genau so ist es. Ja, also wir sind ein Leib, wir sind ein Team. Es ist doch so dieser bekannte Vers. Also die Missionsarbeit wird mit dem gemacht. Micha, kannst du ihn ausschalten? Wird mit dem gemacht, was mit den Knien der Beter, mit den Händen der Geber und mit den Füßen derer, die gehen. Also wir gehen einfach zusammen im Dienst des Herrn und das ist einfach wunderbar zu sehen, wie der Herr dann wirkt, wie er Frucht schenkt. Wir haben wirklich ganz große offene Türen in Argentinien und sind so dankbar, dass auch sich das Team da in den letzten Jahren vermehrt hat. Das tut uns richtig ermutigen. Und da können wir zusammen noch viel, viel mehr erreichen. Das zur Arbeit in Argentinien. Auch das Opfer am Ausgang wird dafür bestimmt sein und wir danken auch jetzt schon dafür. Wir haben auch unsere Gebetskarte da draußen. Wer unser Rundbrief haben will, der kann sich dort einschreiben. Auf jeden Fall vielen Dank. Aber jetzt wollen wir doch die Schrift betrachten. Und da möchte ich Sie einladen, Matthäus 24 aufschlagen. Matthäus 24. Ist zwar nur ein paar Stellen, von denen ich erwähnen werde, erscheinen hier Matthäus-Evangelium, aber es gibt einen Anfang wenigstens zu dieser Predigt. Wie schon gesagt, also das Thema ist Jesu kommen und unsere Verantwortung. Jesu kommen und unsere Verantwortung. Haben wir eine Verantwortung, sagte Wolfgang gerade eben, oder sitzen wir denn nur noch auf dem Sofa, auf der Couch und das ist alles, was wir machen? Wenn wir vom Kommen des Herrn hören, dann ist es doch so oft so, dass man neugierig wird. Ja, was Was wird er Neues bringen? Welche Bibelstelle, die ich vielleicht noch nicht gekannt habe? Oder wie wird er bestimmte Sachen, die so in der Welt passieren, da irgendwo einordnen können? Ja, Neugierde ist einfach normal, wenn man vom Kommen des Herrn redet. Dem Herrn selber ist das passiert und durch seine Jünger, gerade da in Matthäus 24, da waren sie doch im Tempel gewesen und da sagen sie doch, Herr, schau mal, was für ein Gebäude, was für Steine, und dann sagt ihnen der Herr Jesus, dass da kein Stein auf den anderen bleiben würde. Ganz erschrocken, diese Juden da, die wollten ja wissen, wie ist das da, Tempelzerstörung, und dann wollten sie aber auch gleich alles andere auch wissen. Dann Vers 3, fragen sie ihm, sage uns, wann wird das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Also sie wollten praktisch alles wissen, was Zukunft ist. Die Zerstörung des Tempels, aber auch Jesu Wiederkommen. Und ja, die Neugierde, das ist etwas Normales im Menschen. Ich weiß nicht, ob das in einem Vortrag von Alexander Seibel war, aber auf jeden Fall hörte ich mal so eine lustige Geschichte. Da war so ein Vater mit seinem kleinen Sohn, wo er jeden Abend ihn zu Bett brachte und dann am Bett mit ihm betete. Und dann, bevor er da betete, sagt der kleine Junge, Papa, ich habe eine Frage. Ja, was ist? Woher kommen wir? Und da sagt der Vater, kurz angebunden, er wollte das kurz machen, vom Staub. Und jetzt lass uns beten. Und da sagt der Junge, Papa, aber wir kommen vom Staub. Aber wohin gehen wir? Ach, wir werden auch wieder Staub. Und dann fährt der Junge mit der Hand unterm Bett, holt sie voller Staub und sagt, Papa, da ist einer. Ich weiß aber nicht, ob er kommt oder geht. Also sehen Sie, jedes Mal, der Mensch ist halt so, ja, er möchte gerne wissen, was sein wird, ja, was die Zukunft uns bringt. Und eben gerade dieses Thema, das Kommen des Herrn, ist doch ein Thema, wo besonders die Neugierde weckt. Ich gebe an vielen Bibelschulen Unterricht und unterrichte da auch unter anderem Eschatologie, also die Lehre der letzten Dinge, alles, was eben mit Entrückung und so weiter zu tun hat. Und ich bringe Ihnen dann Grafiken, wo ganz klar aufgezeigt wird, jedes Detail, ja, jedes Gericht, wann es stattfindet, wo, wann, Antichrist, Armageddon, die Entrückung, das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, tausendjährige Reich und so weiter. Das machen sie immer ganz große Augen, sind ganz gespannt, ganz interessiert. Aber dann sage ich ihnen immer, das ist alles schön und gut, die Bibel gibt uns Antwort und zeigt uns ganz klar, wie und was alles so nacheinander geschehen wird. Aber noch viel wichtiger ist es, dass das nicht hier nur hier oben bleibt, nur Kenntnis, nur ja mehr Wissen, sondern dass das auch Auswirkungen im alltäglichen Leben bringt. Und da werde ich dann immer ganz praktisch. Und es ist mir, gerade vor kurzem, ist es mir so richtig aufgegangen, ich habe mir mal die Arbeit gemacht, alle Bibelstellen zu lesen, wo vom Kommen des Herrn die Rede ist. Sei es zum Kommen zur Entrückung der Gemeinde oder 7 Jahre später sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Jedes Mal, wenn vom Kommen des Herrn Jesus die Rede ist, jedes Mal hat es eine Verantwortung im Kontext drinne. Ich war ganz erstaunt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und deswegen, das ist das Thema an diesem Nachmittag. Und ich möchte einfach, dass Sie dieses Konzept einfach mitnehmen. Jedes Mal, wenn vom Kommen des Herrn die Rede ist, es gibt eine Verantwortung für mich heute. Und das möchte ich einfach in 3 Punkten aufteilen. Erstens die Verantwortung gegenüber einem selbst. Zweitens die Verantwortung gegenüber der Nächsten. Und drittens die Verantwortung gegenüber Gott natürlich. Also erstens, die Verantwortung gegenüber einem selbst. Und ich möchte da einfach mit Heiligung anfangen. Ja, wieso gerade mit dem? Wir leben in einer Welt, wo die Sünde überhand nimmt. Und leider, da wir doch noch in dieser Welt leben und noch Fleisch, unser Fleisch noch da ist, haben wir die Tendenz, ja, diese Sachen dann, dass sie auch irgendwo in unser Leben dann Eingang finden. Und deshalb sollten wir als Gläubige da ganz klar entschieden gegen den Strom schwimmen. Da sagt der Apostel Paulus zum Beispiel in Römer 13, 12 und 14, ich habe ganz viele Bibelstellen, ich lese einfach nur die, ich pick die raus, die vielleicht am einfachsten sind oder am klarsten. Da steht, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nah. Welcher Tag? Der Tag Jesu Christi. So lasset uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, als am Tage, nicht in Schmausereien und Schlemmereien, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Neid, sondern ziehe den Herrn Jesus Christus an und pflege das Fleisch nicht. Den Herrn Jesus anziehen und nicht das Fleisch pflegen. Was bedeutet das Fleisch pflegen? Es zu ernähren. Es mit Sachen aus der Welt nähren. Ja, was kann das sein? Ja, das kann der Fernseher sein, das kann Internet sein, das kann Freunde sein, das kann der Platz oder der Ort sein, wo ich hingehe. Es gibt so viele Einflüsse. Und dementsprechend, wie ich handle, was ich suche, was ich höre, was ich anschaue, mit dem tue ich mein Fleisch nähren. Hier steht es ganz klar, also pflege das Fleisch nicht, sondern ihr sollt euch mit dem Herrn Jesus Christus anziehen. Machen wir das? Was erwartet der Herr Jesus? Der Herr Jesus ist der Bräutigam, wir sind die Braut, wir sind die Gemeinde. Und er erwartet von ihr, wie der Apostel Paulus das in Epheser 5, 27 sagt, dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Das erwartet der Herr von jedem Einzelnen von uns. Dass wir rein sind, der Herr kommt bald. Wie sieht da unser Kleid aus? Wie sieht unser Leben aus? Leben wir in der Sünde? Lassen wir da irgendwie noch irgendwas an Sünde in unser Leben zu? Oder machen wir da ganz klar Unterschied? Das ist die erste Verantwortung. Die zweite. Dem Wort Gottes Zeit widmen. Ganz ähnlich mit diesem vorigen Punkt vereint. Wie können wir der Sünde widerstehen, wenn wir das Wort Gottes nicht in unseren Herzen bewahrt haben, wie David im Psalm 119, Vers 11 sagt? Wir können doch nur stehen. Das hat auch der Herr Jesus gemacht, wo er vom Satan da versucht wurde. Wie konnte er der Sünde, dem Satan, der Anfechtung widerstehen? Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Sehen Sie, wie wichtig die Bibel im Alltag anwenden? Natürlich muss man sie im Herzen haben, in den Gedanken haben, man muss sie lesen. Und gerade was Kommen des Herrn anbetrifft, ist es ganz interessant zu beobachten, wie es da etliche Stellen gibt, wo gerade in diese Richtung sagen. 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort. Und ihr tut wohl darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht. Welcher Tag? Wieder. Tag Jesu Christi. Sein Kommen. Offenbarung 1, Vers 3. Gerade so zum Anfang dieses so prophetisch tiefes Buches und wo vom Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit die Rede ist, da steht zu Anfangs: Selig wer liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Sind Sie wieder mit dem Kommen des Herrn vereint? Selig ist der, die da hören, lesen und bewahren. Selig, was bedeutet selig? Im Urtext bedeutet es sehr gesegnet. Möchten Sie gesegnet sein? Ich glaube sicher alle, oder? Lesen Sie die Schrift, ganz einfach. Das sagt der Herr. Selig sind die hören, die lesen, aber auch bewahren. Das ist vielleicht der Teil, wo uns vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten bereitet. Aber wir müssen uns Zeit nehmen für die Bibel. Und das ist so wichtig, gerade in dieser Zeit, wo alles dunkler wird, umso mehr Jesu kommen sie naht. Dort in Argentinien bin ich ja sehr viel mit Jugendlichen in Kontakt. Das heißt durch die Freizeit, die Bibelschulen, auch in den Gemeinden. Und da frage ich sie immer manchmal, also ganz direkt, ja, wie sieht dein geistliches Leben aus? Und ja, was verstehst du darunter? Ja, wie sieht deine Bibellese aus? Liest du die Bibel? Ah, diese Woche, es war kompliziert. Ich hatte viel zu arbeiten, viel zu studieren, habe gerade meine Abschlussexamen gemacht und so weiter. Und dann frage ich ihn, ja, schön, hast wenig Zeit gehabt, aber wie lange warst du in Facebook? Bei uns ist das richtig eine Plage, also Facebook gerade, also Internet generell, aber besonders Facebook. Und ja, wie lange warst du gestern in Facebook? Ah, so 2 Stunden oder 3. Ja, und das Beste ist, man sieht ja noch, wann der letzte Eintrag war, um welche Uhrzeit. Und das ist manchmal um 2 Uhr morgens. Ja, da können Sie mir keine Ausrede mehr sagen, dass Sie keine Zeit hatten, ja? Hast du keine Zeit gehabt, 10 Minuten die Bibel zu lesen, aber dafür bist du 3 Stunden im Internet gewesen oder noch länger? Und da sage ich Ihnen, es wäre doch besser, wenn du weniger Face und mehr Book hättest, ja? Also, ja? Und da lachen sie dann auch, ja? Aber bei manchen hat es dann geschaltet und haben dann angefangen, die Bibel zu lesen. Und natürlich mit großen Gewinnen. Sie werden gesegnet. Sie werden gesegnet. Also das Wort Gottes einfach vor Augen haben, das ist einfach eine Verantwortung, da das Kommen des Herrn vor der Tür steht. Innig damit vereint, die dritte Verantwortung, Gebet. Kann man ja nicht trennen. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun verständig und nüchtern zum Gebet. 30 Mal wird es im Neuen Testament wiederholt. 30 Mal direkt oder indirekt. Der Aufruf zu wachen, zu beten. Wieso so oft wiederholt? Ganz einfach. Wir machen es nicht. Wir machen es nicht genug. Wir nehmen uns nicht Zeit zum Gebet. Wir danken den Herrn fürs Essen, wenn es groß hochkommt, ja, oder 5 Minuten, bevor wir da losrasen zur Arbeit oder zum Studium oder was es auch sein mag. Aber nehmen wir uns Zeit zum Gebet? Wie geht's anders? Ja, wieso sieht das Leben vieler Christen so traurig aus? Wieso ist es dauernd gekennzeichnet von Niederlagen und ja, so vieles Negatives? Ja, weil sie nicht wachen im Gebet? Und wie viel mehr könnte der Herr machen, wenn wir beten würden? Ihr bekommt nicht, weil ihr nicht betet, sagt der Jakobus. Ja, ihr bekommt nicht. Der Herr möchte so viel geben, aber wir beten nicht. Wir beten nicht. Umso mehr das Kommen des Herrn vor der Tür steht. Das müsste doch uns richtig dazu bringen, immer mehr zu beten. Der Herr steht vor der Tür, unser geliebter Herr steht vor der Tür. Wie können wir da ohne Kommunikation mit ihm zu haben leben? Viertens, Gemeinschaft pflegen gehört auch zu den Verantwortungen, die mit dem Kommen des Herrn zusammenhängt. In Argentinien höre ich oft diesen Kommentar: Ach, ich bleib doch besser zu Hause. Wenn ich da in die Gemeinde gehe, da komme ich ja schlechter nach Hause oder schlimmer nach Hause, als ich hingegangen bin. Da ist dieser Bruder, der dauernd auf mich reinpickt und dauernd was anzusetzen hat. Da ist diese Schwester, die mich nicht grüßt. Da ist die andere, die hinter meinen Rücken redet. Ach, da bleibe ich doch besser zu Hause. Zu Hause kann ich auch die Bibel lesen und beten. Ja, vielleicht stimmt's. Und leider passieren so Sachen in Gemeinden. Die Gemeinden, keine ist perfekt. Und leider sieht man dann oft ja so fleischliche Aspekte und das ist traurig. Aber trotzdem keine Ausrede, der Gemeinde fernzubleiben. Ich lese 2 Stellen. Hebräer 10, 24, 25. Ganz bekannte Stellen, ja, aber die hängen mit dem Kommen des Herrn zusammen. Lasset uns aufeinander achten, uns gegenseitig anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Sehen Sie, wie das wieder vereint ist mit dem Kommen des Herrn? Umso mehr das Kommen des Herrn naht, umso mehr müsste ich ja in der Gemeinde sein. Umso mehr aktiv müsste ich da sein. Meine Gaben damit einbringen, es gibt keine Ausrede. 5. Verantwortung. Festigkeit vor Betrug. Der Gläubige, der auf den Herrn wartet, muss auch feststehen. Immer wieder kommen so Wellen der Verführung, leider auch bis hin in die Gemeinden hinein, ja, unter Christen, unter Gläubigen. Wir haben ja jetzt einen neuen Papst, ja. Welche Nationalität? Argentinier, die haben sich gefreut, die haben gejubelt, fast so stark, wie wenn sie die Weltmeisterschaft gewonnen hätten, ja. Weil eben jetzt der Papst Argentinier ist, wir sind ja fast ein bisschen näher beim Himmel als die anderen, oder? So sehen Sie das. Und das Interessante bei diesem Papst ist, jeden Tag in der Zeitung steht was Positives vom Papst. Was er gemacht hat, was er gesagt hat, wie er sich gibt und so weiter. Und er ist ein sehr liebenswürdiger Mensch. Ist ein ganz demütiger Mensch. Er geht auf die Leute zu, er umarmt sie, küsst sie und hilft ihnen. Er setzt sich mit dem Putzpersonal am selben Tisch. Er fährt nicht mit der Limousine, sondern er fährt mit dem Bus, wo alle anderen zum Vatikan fahren und so weiter und so fort. Also so ein anständiger Mensch, so liebenswürdig. Er redet so biblische Worte, ja. Leider viele evangelische Pastore, gerade aus Argentinien, Die haben da gemeinsame Sache jetzt mit ihm gemacht. Sie pilgern, ich wollte schon sagen nach Mekka, nein, sie pilgern jetzt nach Rom, um das Foto mit dem Papst dann zu machen. Ja, ich war mit dem Papst und ja, wir wollen jetzt alle zusammen in dieselbe Richtung gehen. Ja, welche Richtung ist das? Ökumene? Dazu können wir nun New Age nehmen und noch so viele andere Wellen von Verführung, die heutzutage überall zu finden sind. Was hat der Herr Jesus in Matthäus 24 dreimal wiederholt? Das sind ja die Endzeitzeichen, die das maximale Erfüllung in der Trübsal haben werden. Nur eine von diesen Zeichen wird wiederholt. Und sogar dreimal. Vers 4 und andere Verse. Seht zu, dass euch niemand verführe. Seht zu, dass euch niemand verführe. Also sehen Sie, wie wichtig gerade im Hinblick des Kommens des Herrn Jesus die Festigkeit im Glauben einfach von uns erwartet wird. Wir werden von überall mit Wellen von Verführungen ja überschüttet werden, aber der Gläubige, der fest am Wort bleibt, der darin geankert ist, der weiß, was gut ist und was nicht. Er merkt das, vielleicht hat er gerade nicht so eine Bibelstelle, kann nicht ganz klar sagen, das ist falsch. Aber da er fest im Wort gegründet ist, geht diese Welle über ihn hinweg und er bleibt stehen. Aber viele andere reißt es mit. Wie sieht es da mit unserem Leben aus? Sechste Verantwortung gegenüber uns selber, die Standhaftigkeit oder auch Trost inmitten der Prüfungen. Es ist nicht so, wie das Wohlstandsevangelium predigt, das wir dort in Argentinien sehr oft hören. Ja, der Herr, der will dich Millionär machen, der Herr will dich gesund machen. Es ist alles perfekt. Also, wenn du nur viel Geld für die Gemeinde gibst, ja? Also, das ist so das Typische. Prüfungen gibt's. Der Apostel Paulus ist durch viele hindurchgegangen. Er muss den Timotheus schreiben. Bringe mir bitte meinen Mantel, den ich in Troas gelassen habe. Aber wo befand sich Paulus? Befand er sich gerade so zwei, drei Straßen davon entfernt? Oder wo befand er sich? Er befand sich in Rom im Gefängnis. Troas, wenn Sie wissen, das ist Türkei. Griechenland, Italien. Gab es denn keinen Gläubigen in Rom, der ihm einen Mantel bringen könnte? Der arme Apostel fror. Er hatte kalt. Er braucht einen Mantel. Sehen Sie, und da schreibt er solche Sachen. Also da können wir wirklich meinen, ja, Wohlstandsevangelium, ja, wo kommt das her? Ganz im Gegenteil. Paulus betete dreimal, dass er gesund würde, aber dass der Herr den Stachel da aus seinem Fleisch nimmt, aber der Herr sagt ihm, lass dich an meine Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Liebe Geschwister, wir dürfen das einfach vor Augen haben. Wir werden durch Prüfungen gehen. Aber gerade dadurch, dass wir darin festbleiben, werden wir belohnt werden beim Kommen des Herrn Jesus. Da könnte ich etliche Stellen auch wieder lesen. Aber eine reicht. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. In welcher ihr frohlocken werdet, ihr jetzt ein wenig, wo ich sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Preis und Ehre zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also beim Kommen des Herrn gibt es Belohnung für die, die treu waren. Und wenn wir denken an dieser so schönen Stelle von 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, wovon kommen des Herrn die Rede ist, zur Entrückung der Gemeinde und die Leibesauferstehung von denen, die schon gestorben sind. Da sagt doch der Paulus am Schluss, so tröstet und euch nun mit diesen Worten. Es darf einfach Trost sein. Ja, vor alle Problemen, die wir haben, Anfechtungen, Schwierigkeiten, Prüfungen, Gesundheit und so weiter, ja, sogar Verlust von lieben Geschwistern oder wenn wir selber mal vorm Tod stehen. Wir dürfen einfach getrost sein. Wir werden beim Herrn sein und wir bekommen sogar noch eine Belohnung, wenn wir treu waren, trotz der Schwierigkeiten, in denen wir uns befanden. Noch eine Verantwortung gegenüber einem selbst, Freude. Sicher kennen Sie ja diese Stelle auswendig. Philipper 4, Vers 4. Wer kann sie auswendig? Freut euch in dem Herrn alle Zeiten. Aber mal sage ich euch, freut euch. Wunderbar. Wir kennen das auswendig. Aber ist es nicht so, dass man, ich weiß nicht, ob wie das hier ist, ich kenne es von woanders, ja. Also ich habe viele kennengelernt, So Christen, die meinen, man muss so ein schönes Trauergesicht machen, ja? Dann ist man besonders heilig. Ja, also das Lachen, das ist fast verboten. Das ist fast unanständig. Aber was sagt der Apostel Paulus hier? Freut euch, und er wiederholt es nochmal, freut euch. Ja, das darf doch einfach was Wunderbares sein. Und wo befand sich der Apostel Paulus, als er diesen Brief schrieb, Philipperbrief? Befand er sich da in Ferien in Thailand am wunderschönen Strand unter einer Kokospalme, hat eine kalte Coca-Cola getrunken? Nein, wo befand er sich? Im Gefängnis. Ja? Im Gefängnis schreibt er das. Freut euch im Herrn. Natürlich ist es im Herrn, nicht auf meine Emotionen. Das handelt nicht den Umständen entsprechend. Natürlich kann ich auch mal weinen. Der Herr Jesus hat vom Grab des Lazarus hat er geweint. Obwohl er wusste, dass er in 5 Minuten ihn vom Toten auferwecken würde. Er könnte ja da vor Freude springen. Aber er sah das Leid dieser lieben Schwestern. Und er weinte. Er weinte. Das ist normal. Aber das Leben eines Christens und besonders einer, der das Kommen des Herrn erwartet, der kann doch nicht anders als fröhlich sein. Und gerade dieser Vers, Philipper 4, Vers 4, der nächste Vers, was steht da am Schluss? Vers 5? Der Herr ist nahe. Sehen Sie? Das Kommen des Herrn ist nahe, und so mehr sollte uns da unser Leben voller Freude sein. Also wenn wir Gläubige nicht mehr fröhlich sein können, also wer kann das dann noch? Wie können wir andere Menschen mit dem Evangelium erreichen, wenn wir damit zum Trauergesicht kommen, so ein Gesicht von so einem Boxer, ja, die haben so ein trauriges Gesicht. Ja, wenn die uns da anschauen und sagen, oh, ich habe schon genug Probleme, ich brauche nicht noch ein paar dazu. Ja, bleib du da weg mit deiner Botschaft. Ja, wir haben die Botschaft, die uns verändert hat, die uns in den Himmel bringt, die uns Sicherheit gibt, die uns Hoffnung gibt. Kann man doch nicht Trübsal das ganze Leben blasen. Also Verantwortung gegenüber einem selbst, die mit dem Kommen des Herrn zusammenhängt. Zweiter Punkt, Verantwortung gegenüber dem Nächsten. Und natürlich muss ich da mit Liebe zum Nächsten anfangen. Jesus hat doch alles zusammengefasst. Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, aber auch deinen Nächsten. Also alles, was mit dem Nächsten zu tun hat, muss von der Liebe bestimmt sein. Und wenn wir so sehen, in welcher Zeit wir leben, umso mehr wir der Zeit des Antichristen näher kommen, wo das Böse wirklich überhand nehmen wird in der Trübsal, dann sehen wir, dass umso näher wir dem kommen, ja, die Bosheit auch hier auf der Welt immer mehr wächst. Wir dürfen da und brauchen gar nicht erwarten, dass das nachlässt. Es wird zunehmen. Es wird zunehmen. Matthäus 24, Vers 12 hat der Herr Jesus selber das von der Endzeit gesagt. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also das Fehlen der Liebe, das Erkalten der Liebe, oder ich möchte das vielleicht sogar noch ein bisschen konkreter sagen, die egoistische Liebe, die wird zunehmen. Und was hat der Apostel Paulus gesagt? In seinem letzten Brief, seinem Testament, hat er auch von der Endzeit geredet, wie die Menschen der Endzeit sein werden, der Charakter dieser Menschen. 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 4. Und jetzt, ich würde einfach mal diese Details mal vorlesen und überlegen Sie, ob wir in so einer Gesellschaft jetzt schon am Leben sind. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldgierig, in Deutschland ist bestimmt niemand geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, haben Sie bestimmt noch nie einen gehört, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, also mach was du Lust hast. Ja? Also das ist doch das Motto heutzutage. Solange es dir Spaß macht, solange es dir gefällt, solange es dir irgendwie ja was Gutes bringt, mach's. Unenthaltsam, zuchtlos, den guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Diese ganzen Eigenschaften, sehen wir die nicht alle in unserer Gesellschaft heute? Ich ja. Und das sehe ich dort in Argentinien. Und sicher gibt's das genau dasselbe auch hier in Deutschland. Also die distinktive Marke des Egoisten ist die egoistische Liebe. Also alles für mich, solange es mir gut geht, Nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Also, ist mir egal. Dies beweist doch, gerade was wir so in den Nachrichten immer wieder sehen, hören. Ja? Gewalt in der Familie. Es vergeht keine Freizeit, zu der ich gehe. Ich gehe wirklich zu vielen. Keine Freizeit vergeht, ohne dass einer, zwei, fünf Jugendliche auf mich zukommen und sagen, ich wurde vergewaltigt. 20% von allen Mädchen, die 18 Jahre werden, wurden vergewaltigt. 10% aller Jungen. Das ist die Statistik von uns dort. Ja? Und zunehmend, ja, also es wächst leider. Mit Pornografie nimmt das alles zu. Abtreibung. In Argentinien ist sie noch verboten. Aber die Statistik sagt, gegenüber jede 2 Geburten gibt es eine Abtreibung. Und jetzt wird gerade das Gesetz da bearbeitet, ob da nicht ja die Abtreibung freigegeben wird. Dann wird es wahrscheinlich dann 2-2 oder was weiß ich. Ja, unsere Welt, die geht dem Bösen immer mehr entgegen. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und dadurch auch das Fehlen der Liebe. Das nimmt immer zu. Aber was sollte dann gerade der Gläubige machen? Durch was sollte er sich auszeichnen? Der nächsten Leben. Da würden wir ein totales anderes Bild geben. Die Menschen sind was ganz anderes gewöhnt. Und wenn dann auf einmal jemand Liebe zeigt, dann ist man ganz erstaunt. Das ist das Hebräer 3, Vers 12. Euch aber möge der Herr voll und überstrebend machen in der Liebe zueinander und zu allen. Gerade im Kontext auch vom Kommen des Herrn. Liebe zueinander, Gemeinde könnten wir sagen, Gläubige, aber auch zu allen. Liebe. Philipper 4, Vers 5, eure Sanftmut lasset den Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sehen Sie, wie das immer mit dem Kommen des Herrn vereint ist? Liebe gegenüber den Nächsten. In einer Welt, wo die egozentrische Liebe gekennzeichnet ist, muss die Agape-Liebe, diese Liebe Gottes, also hat Gott die Welt geliebt, das ist das Wort Agape, also diese Liebe, die alles bereit ist zu geben, obwohl sie nichts zurückempfängt. Wenn wir so handeln, dann werden wir Menschen von Herrn Jesus gewinnen. Denn sie kennen sowas nicht. Sie erwarten das gar nicht und sind ganz erstaunt, wenn sie so etwas zu sehen bekommen. Sind wir so, solche, die lieben, innig damit vereint, Zeugnis geben, zweite Verantwortung gegenüber den Nächsten. Ja, wie können wir anders? Überlegen Sie sich, Sie sind gerade auf einer Autobahn am Fahren und da kommt da wieder so eine Brücke und ich habe gemerkt, dass in Deutschland also ziemlich viele Brücken kaputt sind oder werden gerade repariert. Also das ist mir richtig aufgefallen jetzt in dieser Zeit, wo ich da tausende Kilometer zurücklege. Und denken Sie mal, Sie sind am Fahren, kommen da mit 120 an und auf einmal kracht da so ein Stück von der Brücke runter vor Ihnen. Es reicht gerade, dass Sie da noch vor dem Abgrund stehen bleiben. Was ist die erste Reaktion? Natürlich aus dem Auto steigen, weil hinten dran kommen noch eine ganze Reihe mehr, ja? Und dann Unfallstelle absichern, Polizei rufen, Zeichen geben, ja, fahrt nicht weiter, hier geht's dem Ende entgegen. Ja, alles tun, damit andere nicht noch auch darin verschwinden könnten. Das, wenn wir einen Unfall hätten. Aber wie viele rasen an uns vorbei in eine ewige Verdammnis und wir halten sie nicht auf? Unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Bekannte, unsere Kollegen, Arbeiter und so weiter, ja, mit denen wir zusammen sind. Ja, wir gehen dann zur Beerdigung und sagen, oh, das war doch ein ganz lieber Mensch. Aber ganz lieb geht er zur Hölle, wenn er Jesus nicht im Herzen hat. Der Herr Jesus von 12 Mal, wo das Wort Hölle im Urtext in der Bibel erscheint, hat dann 9 davon erwähnt. Wieso? Um zu warnen. Geht nicht in diese Richtung, aber ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ganz klar den Weg gezeigt, aber auch gewarnt vor der Gefahr. Und das sollten wir auch tun. Wie könnten wir anders? Als die Jünger da auf dem Ölberg waren, kurz bevor der Herr gegen Himmel fuhr, da fragten sie ihn wieder, ja, wirst du in dieser Zeit das Reich aufrichten? Also sie wollten wieder über die Zukunft wissen. Ja, das war das, was sie so interessierte. Dann sagt der Herr, das ist jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, dass ihr meine Zeugen seid, angefangen in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Zeugnis geben. In unserem Umkreis, aber den anderen, die anderen Kreise auch. Es steht immer und. Was bedeutet es? Natürlich in meinem Umkreis Zeugnis geben, aber auch weltweit die Mission, diese, die das Wort weitergeben, vor Augen haben, für sie beten. Natürlich können nicht alle nach Argentinien gehen, nicht alle werden Missionare sein. Das ist überhaupt nicht nötig. Wir haben ja gesehen, jeder hat seinen Platz, wo der Herr ihn hingestellt hat. Um diesen Umkreis hat er sein Arbeitsfeld, aber er darf die weltweite Aufgabe auch nicht außer Acht lassen. Aber er kann dafür beten. Und das sollen wir tun. Das hat der Jesus gesagt. Im Juni waren wir da auch wieder unterwegs mit unserem Bus. Und da wurden wir an eine Provinzgrenze angehalten. Und da wurden wir gebeten, also von der Polizei. Die Polizei macht da immer Kontrollen an den Grenzen. Und da wurden wir gebeten, dass wir einen von den Beamten da mitnehmen, der hat gerade Feierabend gehabt. Und okay, wir haben mitgenommen. Die nächste Stadt war so eine Stunde entfernt. Dann wusste ich, eine Stunde haben wir den, der kann nicht weglaufen, oder? Und musste ich auch gar nicht groß so ein Gespräch aufzwingen. Er kam von selber drauf, hat gleich gefragt, was seid ihr? Klar, so ein Wohnmobil, Bücher und so weiter. Was seid ihr, was macht ihr? Und da kam mir gleich auf den Glauben zu reden. Da habe ich ihn gefragt, wie das bei ihm so aussieht, was er macht und was er ist. Und er hat gesagt, ich komme vom katholischen Hintergrund. Aber man hat gemerkt, er wurde sehr beeinflusst von dem Zeugen Jehovas. Hat so ein riesen Durcheinander gehabt. Hat überhaupt nichts klar gehabt. Auf jeden Fall haben wir da etliche Fragen beantwortet. Und dann habe ich dann ganz klar das Evangelium gepredigt. Ganz einfach, Bibelstellen, eine nach den anderen. Und dann bis zu diesem Punkt, wo man eben eine Entscheidung treffen muss. Und dann schaut er mich ganz groß an und fragt, ist das alles? Ist das so einfach? Wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? Er wollte gleich die Entscheidung treffen. Und ich bin dann vorsichtig und wollte das nicht, dass das irgendwie emotionell da gemacht wurde, habe ich einfach nochmal alles wiederholt. Kam ich zum Schluss, dann sagt er wieder, ist das alles? Wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? Und das war mir immer noch zu schnell. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe noch weiter ausgeholt, noch mehr Bibelstellen dazu genommen, habe nochmal den ganzen Heilsplan ganz klar erklärt. Und dann sagt er wieder, wieso hat mir das noch nie jemand vorher gesagt? Liebe Geschwister, wie viele gibt es um uns her, die genauso reden? Dieser Mann ging mit Jesus im Herzen und eine Bibel unterm Arm aus dem Bus, nachdem wir da eine Stunde mit ihm zusammen waren. Und auch heute gibt der Herr noch Möglichkeiten. Wir müssen einfach nur konkret dafür beten. Und der Herr gibt die Gespräche. Wenn wir Liebe zeigen, da gibt es Möglichkeiten. Ich hatte ja diese Predigt jetzt an verschiedenen Orten. Und da im Süden, nach der Predigt, brachte mich einer der Brüder noch zu einem Haus, wo wir übernachten sollten. Und dann ging er weg, wohnte nicht selber da und ging noch tanken. Und am nächsten Morgen hat er uns noch zum Frühstück eingeladen und hat er Folgendes erzählt. Er ist da zur Tankstelle gefahren und dann sieht er da so eine junge Dame, die da bediente. Die ist immer ganz trocken, abweisend. Aber vor einem Jahr hat er ihr so einen Kalender der guten Saat oder so ein Andachtsbuch, evangelistisches Andachtsbuch geschenkt gehabt. Und nimmt wieder eins und hat gesagt, der muss ich einfach auch eins geben. Sie hat ihn erkannt, hat gesagt, ja, Sie haben mir vor einem Jahr diesen Kalender oder Andachtsbuch da gegeben. Und das war eine so große Hilfe für mich in diesem Jahr. So oft habe ich da rausgeschöpft. Die war ganz fröhlich auf einmal. Und okay, der hat sich auch natürlich gefreut, hat ihr den neuen Kalender Kalender gelassen. Und fährt dann weg. Und dann auf dem Weg denkt er, wenn dieses Mädchen da so vom Wort ergriffen wurde, vom Kalender, ich habe ja ein Neues Testament im Auto. Fuhr zurück, das war, 11 Uhr nachts, ja? Fuhr nochmal zur Tankstelle, geht nochmal rein, Entschuldigung, dass ich nochmal störe, aber darf ich Ihnen noch was Besseres schenken? Wo Sie die Lebensversicherung drin haben? Das Mädchen schaute ganz erstaunt auf. Sind sie deswegen zurückgekommen, um mir das zu geben? Liebe Geschwister, wenn wir Liebe zeigen, ja, dann haben wir auch eine offene Tür, um das Evangelium zu bringen. Das trifft dann. Und wir wissen, das Wort des Herrn kommt nicht leer zurück. Lasst es uns einfach versuchen. Ja? Beten, dass der Herr uns Möglichkeiten gibt, die Möglichkeiten, die er uns gibt, dann auch ausnutzen, gutes Zeugnis geben. Konkret unseren Nachbarn und Bekannte